Ja, herzlichen Dank auch nochmal heute für die Einladung, hier den Predigtdienst zu tun. Und ich freue mich, dass einige hier im Haus auch anwesend sind und grüße natürlich auch diejenigen, die vielleicht online zuhören oder bei der Übertragung. Ja, ich möchte kurz beten und unseren Herrn bitten für die Predigt. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mitten unter uns bist, dass du uns das verheißen hast, da wo sich zwei oder drei oder auch mehr in deinem Namen versammeln. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist unsere Herzen berührst, dass du unsere Ohren öffnest und dass jeder und jede das hören kann, was du für ihn oder für sie vorbereitet hast. Danke, dass wir dir da vertrauen dürfen. Amen. Ja, unser heutiger Predigttext ist ein sehr bekannter Text. Ich möchte ihn gern vorlesen aus der Neuen Genfer Übersetzung, und zwar Johannes 10, 1 bis 16, und man kann es auch hier vorne mitlesen. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Jesus Christus, die Tür zu den Schafen. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Ja, diesen Text haben wir sicherlich schon öfter gehört, und vielleicht haben Sie gedacht, was kann da jetzt noch Neues kommen? Und ich möchte uns einfach einladen, sich mal darauf einzulassen, und vielleicht werden wir ja von unserem Gott noch überrascht, was er vielleicht auch an Neuem uns sagen möchte. Mein erster Punkt heißt der Ursprung des Hirtenbildes. Das Bild des Hirten, das die Sendung und den Dienst Jesu Christi an den Menschen verdeutlicht, trägt ja eine sehr, sehr lange Geschichte in sich. Im alten Orient, sowohl in den sumerischen Königsinschriften wie im babylonischen oder assyrischen Raum, bezeichnet sich der König als der von Gott eingesetzte Hirte. Und Schafe weiden ist somit auch ein Sinnbild für die Aufgabe des Regierens. Und dabei gehörte die Sorge um die Schwachen von diesem Bild her auch immer zu den Aufgaben eines gerechten Herrschers. Von den Ursprüngen her betrachtet könnte man also sagen, dass das Bild vom Hirten eng verknüpft ist mit dem Gedanken von Jesus als König und Herrscher. Und an diese fest verankerte Vorstellung knüpft Jesus an, wenn er sich als guter Hirte bezeichnet. Und für den frommen Juden damals lag der Ursprung oder die Vorgeschichte natürlich im Alten Testament, in dem Gott selber als der Hirte in Erscheinung tritt, als der Hirte Israels. Und dieses Bild hat die Frömmigkeit in Israel tief geprägt. Gott als Quelle des Trostes und der Zuversicht. Und am bekanntesten und schönsten kommt das vielleicht in dem sehr bekannten Psalm 23 zum Ausdruck. Der Herr ist mein Hirte. Muss ich auch wandern im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und nicht ohne Grund verwenden wir und Christen aller Zeiten diese Verse auch als ein Gebet in unserer Zeit, in Zeiten der Not, in denen wir Trost suchen und bei Gott Zuflucht finden. Das ist sicher ein Aspekt, den wir gerne hören, dass wir in Zeiten, in denen es uns schlecht geht oder wir Leidvolles erleben müssen, bei Gott Zuflucht finden, einen Hirten haben, der uns tröstet und hilft. Und das stimmt auch und das können wir immer wieder neu erleben und bezeugen. Aber untrennbar mit dem Bild des Hirten ist aber auch ein anderer Aspekt verbunden, nämlich die Tatsache, dass Jesus Christus unser König und Herr ist. Ihm haben wir uns als seine Kinder, seine Nachfolger anvertraut und stehen auch unter seiner Herrschaft. Und ich frage mich manchmal, inwieweit dieser zweite Aspekt ja uns präsent ist und sich auch auswirkt in unseren Gebeten. Fragen wir Gott wirklich, was sein Wille für unser Leben, für uns als Gemeinde ist? Sagen wir ihm, dass wir bereit sind, das zu tun, was er sich vorgenommen hat, was sein Plan ist? Geben wir ihm die Ehrerbietung, die ihm zusteht als unserem Herrn? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir nur unsere Bitten aneinander reihen und ihn dann am Ende darum bitten, das abzusegnen? Jesus Christus als unser Hirte ist auch gleichzeitig unser Herr. Haben wir das vielleicht manchmal vergessen oder vernachlässigen wir das? Zweitens, die Stimme des Hirten erkennen. Um die Bilder dieser vielschichtigen Rede in Johannes 10 zu verstehen, ist es ganz wichtig, dass wir uns einmal mit den Gepflogenheiten im damaligen Israel beschäftigen. In Palästina gab es damals nämlich ganz unterschiedliche Schafställe. In den Ortschaften waren es überdachte Ställe, die durch eine feste Tür gesichert waren. Und dort fanden die Herden der Einwohner bei ihrer Rückkehr am Abend Unterschlupf. Es waren also öffentliche Ställe, die von einem Türhüter bewacht wurden. Und am nächsten Morgen war es dann die Aufgabe der einzelnen Hirten, die unterschiedlichen Schafherden, die alle in diesem einen Stall zusammen waren, in der Nacht wieder voneinander zu trennen. Und das erfolgte über die Stimme des Hirten. Wir können uns das in etwa so vorstellen. Ein Hirte platzierte sich in einiger Entfernung von der Tür dieses Stalls und stieß einen Ruf aus, den nur die Schafe seiner eigenen Herde wieder erkannten. Und schon sammelten sich die Schafe seiner Herde um ihn herum. Und wenn er dann losging, folgten ihm auch nur die eigenen Schafe, die ihn an seiner Stimme erkannten. Und auf einen solchen Stall bezieht sich der Text oder bezieht sich Jesus offenbar in Vers 1 bis 6. Diese öffentlichen Stelle, wo es darauf ankam, die Stimme des Hirten zu erkennen. Und er verdeutlicht uns auch damit, wie wichtig es ist, Jesu Stimme aus den vielen anderen Stimmen herauszuhören. Genauso sind wir als Christen ja auch herausgefordert, aus dem Wirrwarr der vielen Stimmen, die uns umgeben, der Meinungen, die auf uns einreden, die unseres Herrn Jesus Christus herauszuhören. Und eine Hilfe dabei kann es natürlich sein, wenn wir auf das Charakteristische in der Stimme Jesu achten. Viele Christen fragen sich ja immer, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Wie höre ich die Stimme Jesu heraus? Und da kann es hilfreich sein, zu prüfen, ob das, was du glaubst, von Jesus gehört zu haben, seinem Wesen entspricht. Ob es dem Charakteristischen unseres Hirten Jesus Christus entspricht. Ob es zu den grundsätzlichen Dingen seines Evangeliums passt. Denn wenn es das nicht tut oder dem vielleicht sogar widerspricht, deutet vieles darauf hin, dass es vielleicht gar nicht das Reden unseres Gottes ist. Dann ist Vorsicht geboten. Aber ich denke, je öfter wir die Stimme unseres Herrn herausgehört haben, desto vertrauter ist sie uns und kann von uns dann auch besser erkannt werden. Und manchmal hilft sicherlich auch das gemeinsame Hinhören auf Gottes Stimme, gemeinsam mit Brüdern oder Schwestern, zu denen wir Vertrauen haben. Und wie ist es dann, wenn wir gar nichts hören? So mag sich der ein oder andere vielleicht fragen. Auch das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht hat sich jemand so weit entfernt, dass er die Stimme des Hirten gar nicht mehr hören kann, dass die Stimme gar nicht mehr durchdringen kann zu ihm oder ihr. Oder vielleicht steckt jemand in einer Krise, leidet an einer depressiven Erkrankung. Dann können vielleicht vorübergehend auch gesprochene Worte oder Zusagen Gottes nicht mehr gehört werden, das eigene Herz einfach nicht mehr erreichen. Und vielleicht müssen dann andere stellvertretend hinhören oder auch beten um Veränderungen. Oder noch eine Variante. Vielleicht wird die Stimme des Hirten nicht gehört, weil er noch gar nicht gesprochen hat. Schafe können ja manchmal sehr eigensinnig sein. Sobald sie ein paar leckere Grasbüschel irgendwo entdeckt haben, ziehen sie los, ganz versunken in ihre eigenen Bedürfnisse. Und zwar lange bevor der Hirte vielleicht seinen Startruf abgesetzt hat. So kann es uns vielleicht auch gehen. Aber der gute Hirte hat vielleicht Gründe, gute Gründe, noch abzuwarten. Unser Hirte, Jesus Christus, hat einen viel weiteren Überblick über unser Leben und auch über die Gesamtsituation. Manchmal sind auch wir aufgefordert, uns in Geduld zu üben, abzuwarten, bis wir tatsächlich den Startruf von ihm hören. Er weiß ja viel besser, wo gute Weideplätze für uns sind, wo unser Hunger und Durst wirklich nachhaltig gestillt werden. Im Hebräer 10, Vers 35 und 36 lesen wir, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und Geduld wird nicht ohne Grund auch als eine der Früchte des Geistes in Galater 5, Vers 22 genannt. Wir brauchen manchmal Geduld, um das Reden und die Stimme unseres Herrn und Hirten zu hören. Soweit mal dieser zweite Punkt, hören auf die Stimme des Hirten. Ich komme zum dritten Punkt, der heißt, Jesus Christus ist die Tür. Wenn wir diesen Text nun genau lesen, wird uns etwas auffallen, was uns zuerst vielleicht überraschen mag. Jesus spricht hier auf einmal von sich selber als der Tür zu den Schafen in Vers 7 bis 10. Die Hirtenrede beginnt eben nicht mit der Aussage, ich bin der gute Hirte, sondern mit einer anderen Vorstellung, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Wie können wir das verstehen? Vorher hatte Jesus schon erklärt, dass alle anderen, die nicht durch die Tür, sondern anderswo einsteigen, Diebe und Räuber sind. Ihnen vertrauen die Schafe nicht. Wenn diese Pseudohirten die Schafe zu etwas bewegen wollen, dann spüren die Schafe eine innere Befremdung, spüren Vorbehalte, weil ihnen diese unechten Hirten fremd erscheinen. Dies scheint Jesus hier sehr wichtig zu sein, bei dem, was er deutlich machen will. Und er setzt damit auch einen Maßstab für die Zeit nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Die Zeit, in der er Menschen als geistliche Hirten der Gemeinde Jesu einsetzt. Ob jemand ein wirklicher Hirte ist, zeigt sich darin, dass er oder sie durch Jesus als die Tür eintritt. Ob Jesus ihr persönlicher Retter und Herr ist, ob sie ihre Führungsaufgabe so wie Jesus als ein Dienen verstehen und seine Ziele verfolgen. Denn auf diese Weise bleibt Jesus letztlich der Hirte, denn ihm allein gehört ja die Herde. Und alle, die seine Kriterien verdrehen, eigene Maßstäbe für das Heil und Gerettetsein erfinden, sind Verführer, die der Herde nur Schaden zufügen, genauso wie Diebe und Räuber einer Schafherde Schaden. Aber schauen wir nochmal in unseren Predigttext und betrachten ihn wieder durch die Brille der damals üblichen Gegebenheiten. Es wird nämlich hier in Vers 7 bis 10 noch eine andere Variante von Stall erwähnt. Blieben die Tiere nämlich damals in der warmen Jahreszeit auch nachts draußen in den Bergen, dann wurden sie dort oben in sogenannten Hürden oder offenen Ställen gesammelt. Und dabei handelte es sich um ungedeckte, von einem Wall umgebene Plätze. Und an einer Stelle befand sich eine Öffnung im Wall, durch die die Schafe dann hinein und hinausgehen konnten. Und dieser Pferch wurde tatsächlich nicht durch eine Tür verschlossen. Und infolgedessen legte sich der Hirte nachts quer vor diesen Eingang, vor diesen Durchbruch in dem Wall. Und so konnte kein Tier hinein oder hinaus, außer über den Körper des Hirten hinweg oder wenn er eben es den Weg frei machte. Der Hirte war also ganz wörtlich genommen die Tür zu diesen offenen Schafstellen. Und diese Art von Stall muss Jesus tatsächlich gemeint haben, als er dieses Bild gebrauchte. Er hatte das sicherlich öfter auf seinen Wanderungen in den Bergen durch das Land beobachtet. Und dieses Bild bedeutet, durch ihn, durch Jesus Christus allein finden Menschen Zugang zu Gott. Durch ihn haben auch wir Zugang zum Vater. So schreibt es auch Paulus im 2. Kapitel des Epheserbriefs. Jesus Christus, er erschließt uns erst den Weg zu Gott. Gott ist nicht länger fremd und unnahbar. Durch Jesus ist uns Gott erst richtig bekannt geworden. Jesus ist die Tür und er hat sie für dich weit geöffnet. Du hast den Zugang zum Thron der Gnade, wie es im Wort Gottes ausgedrückt wird. Und deshalb kannst du tiefe Gemeinschaft mit Gott schon heute erfahren und erleben. Jesus Christus ist die Tür und wer durch ihn hineingeht, wird gerettet werden. Und der vierte Punkt heißt Jesus als guter Hirte. Und nun kommen wir zu dem letzten Abschnitt des Textes, Vers 11 bis 16, in dem Jesus selbst von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Hier werden der gute und der schlechte Hirte miteinander verglichen, der treue und der treulose Hirte. Die Hirten damals in Israel waren voll verantwortlich für die Schafe. Wenn den Schafen etwas zustieß, dann mussten sie beweisen, dass sie nicht schuld daran waren. Und dem echten Hirten, dem vielleicht die Schafe sogar gehörten oder seiner Familie gehörten und der von Kind auf in diese Aufgabe eingewiesen wurde, war es ganz selbstverständlich, dass er sein Leben einsetzte, wenn die Schafe in Gefahr waren. Er hat die Herde verteidigt und manchmal konnte es da zu sehr bedrohlichen Vorfällen kommen. Es konnte passieren, dass ein Hirte den Gefahren auch unterlag. Zum Beispiel, wenn eine ganze Gruppe gewalttätiger Räuber über die Herde herfallen wollte oder wenn wilde Tiere die Herde angriffen. Und deshalb war ein geschickter und geübter Hirte wichtig für die Sicherheit der Schafe. Und wir wissen ja zum Beispiel auch von König David, dass er seit frühester Kindheit oder Jugend zum Hirten ausgebildet worden war, dass er ganz treffsicher mit Stein und Schleuder umzugehen wusste. Und obwohl er sicherlich als halbwüchsiges Kind oder Jugendlicher es körperlich nicht mit einem wilden Löwen oder Wolf aufnehmen konnte, hat er es doch verstanden, ihn aus sicherem Abstand mit der Steinschleuder so zu treffen, dass er keinem Schaf mehr Leid zufügen konnte. Und wenn dies doch einmal geschehen war, hat der Hirte Wunden gereinigt und verbunden, sodass sie heilen konnten. Und solch ein guter Hirte will auch Jesus Christus für uns sein. Er gibt uns seinen Schutz in der Herde. Und wenn einzelne von uns sich Wunden zuziehen, verletzt werden, dann reinigt er die Wunden und behandelt sie. Und manchmal kann das vielleicht auch wehtun, aber das Wirken des Geistes Gottes ist wie heilsames Öl auf einer Wunde, wie eine heilende Salbe, die den Heilungsprozess bewirken kann. Und so bewirkt auch unser guter Hirte Jesus Christus, dass Verletzungen wieder heilen können, dass wir heil werden im umfassenden Sinne des Wortes. Was sind nun die Hauptkennzeichen des guten Hirten? Mir ist da als erstes eingefallen die selbstlose Liebe und Barmherzigkeit. Der Hirte gibt sein eigenes Leben für uns auf. Er bringt sich selbst in Gefahr, um die Herde oder Einzelne daraus zu bewahren oder zu retten. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Er sieht die Schafe eher als eine Sache an, die ihm gehört, die er besitzt oder die er verwaltet oder ausbeutet. Umgekehrt hier der wirkliche Hirte. Er nimmt nicht das Leben, sondern er gibt es. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Können wir in Vers 10 nachlesen. Das ist die große Verheißung Jesu, Leben in Fülle. Und Leben in Fülle, das wünscht sich eigentlich jeder. Aber was ist das und wie erlangen wir das? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt von der Wahrheit und vom Geliebtsein. Vom Geliebtsein durch Gott. Wir brauchen Gott als unseren Hirten, der uns nahe kommt, der uns vertraut, der uns den Sinn unseres Lebens deutlich macht, den Weg des Lebens weist. Ich will mal versuchen, dieses umfassende Geliebtsein, das Gott uns schenkt, anhand eines modernen Beispiels zu veranschaulichen. Ich weiß nicht, wer von euch YouTube kennt, das ist so ein Internetportal für Musik und Videos überwiegend und man kann dort seine eigenen Lieder, Musik oder Filme einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Und stellt man zum Beispiel ein Video auf YouTube ein im Internet, dann können andere Menschen das bewerten, nachdem sie es angeschaut haben. Und das geschieht dort durch ein Symbol, nämlich Eine Hand mit einem erhobenen Daumen heißt sehr gut, hat mir gefallen, ich mag es. Ein sogenanntes Like, sagt man dazu. Oder die Hand mit dem Daumen nach unten bedeutet, hat mir nicht gefallen, ist schlecht. Und dann kann man vielleicht auch noch einen Kommentar dazu schreiben. Und diese Kommentare können entweder ermutigende, konstruktive Kritik sein. Es kann aber auch eine negative Anmerkung sein, die manchmal auch sehr sarkastisch oder verletzend sein kann. Und es ist aber so, dass Menschen sich solchen, manchmal auch gnadenlosen Bewertungen einfach aussetzen. Von wildfremden Personen. Warum? Vielleicht, um endlich mal Anerkennung zu bekommen, um gemocht zu werden. In Wahrheit ist es ja so, dass in uns Menschen eine tiefe Sehnsucht danach steckt, geliebt zu werden und anerkannt zu werden. Und jetzt kommt's, wenn wir uns mal vorstellen, dass wir als ganze Person in so einem YouTube zur Bewertung stehen würden. Viele Kommentare stehen schon da, Menschen, die uns im Leben begegnet sind, die uns ja positive Kommentare schreiben, aber auch solche, die uns unsere Fehler vorhalten, alles sagen, was schlecht war. Und dann tritt Jesus auf und sagt, okay, ich bin der Manager dieses Kanals, ich habe die Datenhoheit und ich lösche alle diese Kommentare. Ich lösche sie. Und sie werden dir nicht länger vorgeworfen. Sie werden so gelöscht, dass sogar IT-Kenner und Profis sie nicht wiederherstellen können. Die elektronische Fußspur ist dann gelöscht, so sagt man. Und dann spricht er als Datenmanager oder als unser guter Hirte ein ganz großes Like aus. Er stellt einen erhobenen Daumen als Symbol dafür rein. Und das steht über unser ganzen Leben. Das löscht alles andere aus. Er spricht zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Du bist wertgeschätzt. Ich habe dich mit so viel Kreativität geschaffen. Du hast das Prädikat besonders wertvoll erhalten. Dir ist meine Liebe sicher. Du brauchst die nicht durch irgendwelche Leistungen zu verdienen. Das ist doch genial. Ich meine, wir kennen uns ja und wir wissen, dass keiner von uns vollkommen ist, dass wir längst nicht alles gut machen. Aber der barmherzige Gott spricht ein Ja zu dir und zu mir, indem er auch sagt, ich vergebe dir, ich heile dich, ich bin mit dir. Ich halte dich, ich behüte dich, ich segne dich, denn ich liebe dich. Gott sagt ja zu dir und zu mir. Seine Beurteilung, sein Like besteht aus Liebe und Erbarmen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Lesen wir in Jeremia 31. Das ist unabhängig von dem, was wir an Gutem schaffen und leisten. Manchmal erwarten wir vielleicht eher eine solche kleine Bestätigung von Gott, wenn wir meinen, etwas besonders gut gemacht zu haben. So wie kleine Likes von Gott. Für gute Werke Daumen hoch, für schlechte, für Versagen Daumen runter. Und sicher mag es vorkommen, dass wir manchmal Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Aber deswegen entzieht er uns ja nicht seine Liebe. Er weist uns vielleicht darauf hin und sagt, tu es nicht wieder, denn du schadest dir selbst oder schadest deinen Mitmenschen dadurch. Zu deinem eigenen Besten lass manches sein, denn es tut dir nicht gut. Aber sein generelles Ja zu uns und seine Liebe, die bleiben auch dann bestehen, wenn wir Fehler machen. Liebe und Barmherzigkeit sind grundlegende Kennzeichen des guten Hirten Jesus Christus. Für ihn sind unsere Schwächen und Fehler kein Grund, uns abzuweisen oder uns gar seine Liebe zu entziehen. Und das ist wirklich echte Liebe und Barmherzigkeit. Und B, die Weisheit. Weisheit ist ein weiteres Kennzeichen des guten Hirten. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Diesen Vers kennen sicherlich viele von uns. Uns gelingt es nicht immer, offen zu sein für die Dimension von Gottes Handeln in seinem Reich. Seine Perspektiven, die übersteigen manchmal unsere Vorstellungen und unseren Horizont. Und doch sind wir aufgefordert, Gottes Dimension in unserem Leben und Denken mit einzubeziehen. So wie die Jünger damals sicher auch überfordert waren zu verstehen, was Jesus in Vers 16 andeutete. Er hat noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind und nicht zu Israel, dem Gottesvolk, gehören. Das überstieg definitiv den Horizont der Jünger damals. Und wir sind aber heute ein Teil dieser erweiterten Herde aus allen Völkern und Nationen, die Christus auch gerufen hat und um sich versammelt hat. Und das hat Jesus in seiner Weisheit damals schon angedeutet. Auch wir dürfen ihm heute unser Vertrauen schenken, dass er uns weise in die Zukunft führt. Und als seine Kinder dürfen wir auch ihn in unseren Lebensentscheidungen um Weisheit für uns selbst bitten. Dietrich Bonhoeffer hat Weisheit folgendermaßen definiert: Weisheit ist etwas anderes als Wissen und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Weisheit ist ein Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Das wünsche ich uns, und ich denke, es gibt noch viele weitere Kennzeichen des guten Hirten, die einen guten Hirten, Jesus Christus, auszeichnen. Aber ich will es für heute mal dabei belassen, denn schon damit haben wir Grund genug, Jesus Christus zu vertrauen und uns in seine Obhut zu begeben, uns unter seine Herrschaft und seinen Schutz zu stellen. Und ich komme zum Abschluss. Vielleicht hast du den Eindruck, du hast dich verlaufen, verfangen in deinen eigenen Vorstellungen, bist auf Nebenwege geraten, vielleicht auch in die falsche Richtung gelaufen. Egal, der Ruf Jesu gilt dir heute. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er ist dir nachgegangen und steht vor dir, um dich auf seine Schulter zu nehmen und heimzutragen, wie ein verloren gegangenes Schaf. Aber er zwingt dich nicht dazu. Er lädt dich ein mit ganz viel Liebe und Geduld. Aber dein Part ist es, ja zu sagen. Ja, ich will. Ich will mich zurückbringen lassen. Ich will meine Irre und Umwege aufgeben und mich von ihm leiten lassen und in den Dimensionen seiner göttlichen Wege gehen. Vielleicht hast du dich auch verletzt, bist wundgerieben von all der Anstrengung des Alltags. Jesus als guter Hirte ist auch dann da. Er ist bereit, dich zu trösten, auch deine Wunden zu reinigen und mit Heilsalbe zu behandeln. Er will dir durch seinen Geist neue Perspektiven und Hoffnung schenken. Vertraue dich ihm doch heute neu an. Er ist ein guter Hirte und er hat gute Gedanken auch für dein Leben. Amen.